Heute bei uns im Studio ein Mann, der Ihnen hilft, Ihre Karriereleiter zu erklimmen. Herzlich willkommen im Baselcast, der geschäftsführende Inhaber von der Plankraft AG, der Remo Riebel.
Salut Alexander.
Auf deiner Homepage steht, du bist ein Karriereexperte. Ist das ein offizieller Berufstitel?
Nein, das gibt's glaube ich so in dem Sinne.
Was ist das, ein Karriereexperte? Was muss man da haben oder sein?
Also ich denke, über meine letzten 24 Jahre, wo ich jetzt in der beruflichen Tätigkeit bin, habe ich sehr viele Laufbahnbegleitungen gemacht von Leuten, die zum Beispiel aus einem Studium gekommen sind und gesagt haben, ich möchte in eine gewisse Richtung hineingehen, habe die dürfen begleiten, habe entsprechend auch immer wieder neue Berufsfelder kennengelernt. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch immer wieder, was für Möglichkeiten, also was sich ergeben durch Weiterbildungen zum Beispiel, aber auch, wenn man selber einen Fokus hat, in welche Richtung man will gehen. Also ich bin zum Experten geworden in dem Sinn, dass ich gewisse Leute auf einer gewissen Stufe gut begleiten und beraten, wo sie heute stehen, wo sie da einmal Selbstreflexion machen, wo sie heute stehen und wo sie gerne hin möchten.
Eben, du vielleicht sonst noch mal mit deinen eigenen Worten sagen, was bietet Plankraft genau an?
Also Plankraft hat also zwei schneidige Sachen. Auf der einen Seite tun ich Unternehmungen im Mandat begleiten, wenn die in der Rekrutierung sind. Also wenn sie sagen, wir brauchen dringend die und die Spezialisten oder Spezialistinnen. Die tun ich dementsprechend auch begleiten, schon bereits bei der Jobausschreibung oder beim Gedanken, wo stehen die heute, was brauchen die ganz genau. Es sind eigentlich auch alle Abteilungen und alle Abteilungsleiter dementsprechend involviert in so einer Rekrutierung. Dass man bereits eigentlich an der Wurzel richtig anfängt, die Leute zu suchen. Dann gehe ich auf den Markt. Ich schaue, ob ich bereits in meinem Netzwerk Leute habe, die interessiert sein an deren Unternehmung, aber auch an deren Aufgabe. Zum anderen bin ich aber eigentlich, und das ist, sage mal, das ist schwerlastiger, die Seite, sind die Personen, die sich gerne möchten weiterentwickeln in ihrer beruflichen Laufbahn oder die einfach nur einen Stellenwechsel haben wollen. Das kann aber auch sein, dass sie einen Lokalitätswechsel haben, wenn sie eine neue Freundin haben in Bern und von Zürich nach Bern wollen wechseln und keinen Kontakt haben dort. Dass ich ihnen auf dem Markt gehe, suche, was sie brauchen oder was sie sich wünschen. Und da höre ich immer wieder, Remo, was bringt das für einen Mehrwert? Ich meine, das ist so, wenn wir eine Arbeitslosigkeit haben von 3 oder 4%, wo ein Haufen Leute auf der Stellensuche sind, dann braucht es die vielleicht. Aber wir haben eine Arbeitslosenquote von 2%, die stagnierend ist seit ein paar Jahren. Da braucht es doch die nicht. Da macht doch ein Architekt oder ein Bauingenieur ein Telefon und dann hat er einen Job. Der Mehrwert ist aber dort in dem Sinn, die meisten Leute aufgrund von der Vollbeschäftigung sind in einer Anstellung, also die sind in einem unkündigten Arbeitsverhältnis. Die haben auf der einen Seite vielleicht gar keine Zeit zum selber recherchieren. Aber der andere Teil ist natürlich, sie möchten anonym bleiben. Sie möchten nicht wissen, sie möchten nicht unbedingt an die grosse Glocke hängen, dass sie sich vielleicht möchten verändern und dass sie offen sind, zu neuen Jobangebote zu prüfen. Und dann komme ich ins Spiel und kann natürlich mit der Anonymität, aber mit ihren Expertisen auf dem Markt suchen, was sie sich wünschen.
Wenn man auch so ein bisschen schaut, was bei dir im Moment ausgeschrieben ist, sind es Ingenieure oder Projektleiter, Hochbauanwälte, kann man schon sagen, es geht schon um Führungskräfte bei dir.
Fach- und Führungskräfte. Also, es muss nicht unbedingt eine Teamleitungsabteilungsfunktion sein. Das kann auch ein Spezialist sein als Projektleiter, der eigene Projekte führt. Wenn man es jetzt vom Construction Engineering Teil, wo ich ja den Hauptfokus drauf habe, anschauen tut. Aber ich sage mal so ab Stufe FH, Weiterbildung auf dem Level dementsprechend, ja.
Und warum hast du jetzt für das entschieden? Ist das einfach aufgrund von deiner Laufbahn? Hast du dort dein Netzwerk?
Das ist eigentlich gut ein bisschen die History von meiner Stellenvermittlungslaufbahn, die ich bis jetzt hinter mir habe, die ersten 15 Jahre. Das hat angefangen, indem ich bei einem grossen Vermittler gewesen bin, wo wir temporär und Festanstellungen vermittelt haben. Ich habe mich dort allerdings mehr auf den Bereich Stellenvermittlung für Festangestellte konzentriert. Und dort sind die kaufmännischen Berufe sind im Vordergrund gewesen. Und das sind wirklich auch Sachbearbeiter gewesen. Das sind aber zum Teil auch temporär Jobs gewesen. Kann auch sein, dass es geheißen hat, wir brauchen für 4 Wochen jemanden im Sekretariat oder so. Und dort ist es eigentlich nachher weitergegangen, indem, dass ich mich entschieden habe, mit 3 Kolleginnen von der alten Firma, dass wir eine eigene Firma gegründet haben. Das war 2016 gewesen.
Was war dort der Auslöser gewesen? Hast du das Gen schon immer in dir drin gehabt, mal selbstständig zu sein?
Richtig, ja. Also ich habe eigentlich das Glück gehabt, dass ich in allen meinen Jobs vorher schon bereits immer sehr viel Verantwortung gekriegt habe. Also ich bin ja ganz, ursprünglich bin ich ein Konditor Confiseur, bin dann via...
aber komm, dann fangen wir ganz vorne an. Ja. Du bist Basler.
Genau.
In Basel geboren?
In Basel, im Gundeli.
Im Gundeli? Ja, okay. Ja. Dein Elternhaus beruflich, wie...
Mein Vater war im Aussendienst, der war das Leben lang im Aussendienst. Er war Süsswarenvertreter. Grosse Namen von Kaugummi-Marken aus England, vor allem haben sie gehabt, die sie hier importiert haben. Das war eine tolle Firma. Selbst mal in den 80er Jahren war das noch. Da hat er wirklich eine gute Firma gehabt, hier in Arlesheim, die gibt es heute noch. Und die sind spezialisiert auf Import von Süsswaren, englische Spezialitäten. Und mein Vater ist dort, hat die ganze Deutschschweiz dort eigentlich dementsprechend vertreten. Und meine Mutter war klassische Hausfrau gewesen.
Und was hast du für eine Schule gemacht?
Ich bin hier im Gundeli in der Schule. Ich habe die normale Primar- und Realschule gemacht. Mhm. Und habe dann relativ schnell, ich bin nicht so gerne in die Schule gegangen, habe dann eigentlich mit 15 schon entschieden, dass ich mit 16 unbedingt in die Lehre will. Und da haben wir hier an der Solothurnstrasse, wo ich aufgewachsen bin, jetzt eine kleine Konditorei gegeben. Und dann bin ich dort nochmal anklopfen und habe gesagt, in der Herbstferien darf ich bei euch eine Schnupperlehre machen. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich nochmal gefragt habe nach der ersten Woche, darf ich nochmal eine Woche bleiben, während der Schulferien. Und die anderen sind fast vom Stuhl gefallen. Ich sagte, was, da kommt ein Schnupperlehrling während der Ferien, möchte zwei Wochen bleiben. Und dann gesagt, schau, Remo, du darfst bleiben, aber ich muss dir sagen, wir haben keine Lehrstelle frei. Mhm. Aber wir haben hier im Gundeli den Geiser, der ist ein bisschen weiter vorne, kennst du vielleicht noch an der Heiligen Geistkirche, mit denen haben wir einen guten Kontakt und die haben eine Lehrstelle frei. Also ich habe mich nicht einmal bewerben für eine Lehrstelle, ich habe dann eine Lehrstelle gekriegt, durch die Vermittlung eigentlich, von dieser Schnupperlehre, die ich gesehen bin.
Und dann hast du Konditor-Confiseur gemacht?
Dann habe ich Konditor-Confiseur gelernt, ja, genau.
Und die Zeit, die hast du genossen? Das ist das Handwerk mit den Händen arbeiten?
Ich habe nach anderthalb Jahren schon gemerkt, ich werde nicht auf dem Beruf bleiben, weil ich ein bisschen wenig mit den Händen, ich bin nicht so handwerklich nicht so geschickt. Dann bin ich mit Leuten in der Lehre gewesen, in der Berufsschule, wie ein Bubek zum Beispiel, der ja ganz bekannt ist. Der hat schon Schocki-Türme gebaut und Basiliskbrunnen aus Schocki, weil er einfach sensationell gewesen. Und ich bin da weit davon entfernt gewesen. Mhm. Und habe dann eigentlich, bin dann so ein bisschen im Fußstapfen von meiner Schwester und habe gesagt, ich möchte gerne auch in Gastronomie, Hotellerie und habe dann nach der RS dementsprechend angefangen in der Restauration zuerst und dann bin ich in die Hotellerie.
Aber dann hast du also Lehre sauber abgeschlossen, ja. RS gemacht und dann, wenn du sagst, in Gastronomie, also hast du einfach mal angefangen zu arbeiten oder hast du noch irgendeine Ausbildung nachgeschoben?
Ich bin in einem Restaurant von einem Kollegen von meiner Schwester, der hat jemanden gebraucht im Service und dort, das war Basler Stübli, gibt es heute nicht mehr. Mhm. Aber das war noch cool gewesen, wir haben über Mittag haben wir relativ viel Geschäftsessen gehabt, von der Kantonalbank, von Nationalversicherung etc. Und so oben haben wir à la carte Service gehabt. Also ich konnte Crêpe Suzette flambieren, aufgrund von der Konditorei natürlich noch. Oder? Das war wirklich so ein Tischservice gewesen. Das hat mir eigentlich gefallen, das war eine gute Kombination gewesen. Wir waren ein super Team gewesen. Und da habe ich keine Ausbildung dementsprechend eigentlich gemacht.
Wie alt bist du da?
88, 21.
Hast du jetzt schon ein bisschen gemerkt mit den Leuten, Netzwerken, dass das wichtig ist, wenn du deine Gäste beobachtet hast? Hast du auch mal mit einem Ohr zugelost?
Wir haben ein Bärli gehabt, das ist ein älteres Ehepaar gewesen, die sind immer am Sonntag zu oben gekommen. Die haben immer Wiener Schnitzel Pommes frites bestellt und da hat mir jeden Sonntag gesagt, wie ich es servieren muss, wie kalt das der Wein muss sein und ich habe das recht lustig gefunden. Also ich bin wirklich der Dienstleister gewesen. Ich habe gewusst, du darfst mir das sagen, du bist der Gast, das machen wir jeden Sonntag so.
Was ich bei dir gesehen ist, dass du nachher beim Mövenpick Hotel geschafft hast.
Ich wollte eigentlich ursprünglich noch zu der Swissair, weil ich einen Kollegen bei mir hatte in der Clique. Der ist, glaube ich, der erste männliche Flight Attendant bei der Swissair und das wollte ich auch. Ich bin dann noch zwischendurch Englisch, Französisch und Spanisch lernen. Ich hatte das Glück, dass ich jeweils die Zeit rausnehmen konnte, um die Sprache zu lernen. Bin dann aber bei der Swissair nicht angekommen. Zum Glück, würde ich jetzt sagen. Und bin dann in die Hotellerie gegangen. Das war so gewesen, ich bin hier im Hotel Metropol, das ist gerade neben dem Euler, ist ein kleines Hotel gewesen. Da bin ich reingelaufen und habe gesagt, grüezi, kannst du lustig sein, ich habe das Aktenköfferli von meinem Vater genommen, eine Krawatte angelegt, bin ins Hotel Euler reingelaufen und habe gesagt, ich würde gerne den Personalchef sprechen. Und dann ist die Dame gekommen und hat mich gefunden, was möchten sie gerne? Dann habe ich gesagt, ich suche einen Job in der Hotellerie, ich habe keine Ausbildung. Und dann haben wir so ein gutes Gespräch gehabt, dass sie mir gesagt hat, wir haben im September eine Praktikumsstelle frei. So habe ich eigentlich die Hotellerie von der Pike aufgelernt, ohne dass ich in der Schule gewesen wäre, in dem Sinn. Also, ich habe wirklich vom Portier nachher bis zum Rezeptionist und Chef der Rezeption nachher im Prinzip können so meine Laufbahn in der Hotellerie planen und machen.
Und woher hast du das Selbstbewusstsein genommen?
Das frage ich mich heute auch, ganz ehrlich gesagt.
Also bist du überzeugt gewesen, ich bekomme den Job, oder hast du gesagt, probier es einfach mal, es ist mir egal, wenn es auch nicht klappt?
Ich habe gedacht, ich habe keine Ausbildung, ich habe auf dem Papier nicht viel auszuweisen, und dann habe ich das Gefühl gehabt, oder ich bin nicht selbstsicher gewesen, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin gut angekommen in der Restauration, im Service, und habe das eigentlich genutzt, indem ich dann direkt auf die Leute zugegangen bin.
Das kann natürlich auch nicht jeder.
Ist vielleicht auch so ein bisschen der Grundstein gewesen von dort, wo ich heute bin. Das ist das, was du eingangs ja auch gesagt hast. Ich habe das Gefühl, das ist schon auch so ein bisschen ein Treppchen gewesen. Zu der Selbstsicherheit. Wie kann ich etwas erreichen mit der Persönlichkeit?
Aber du hast eigentlich immer, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, hast du es wie erreicht. Du hast gesagt, ich will dort arbeiten, und dann hast du es so lange gemacht, bis du hast können, irgendwo anfangen.
Ich bin immer wieder dankbar. Ich denke immer dankbar zurück, dass das so ist. Ich sage jetzt mal so, Anfangs 90er Jahre, Mitte 80er, 90er Jahre, ist so der Boom gewesen von den Spediteuren, die Möglichkeiten hatten, nach Amerika zu arbeiten. Dann sind die Banker nachgekommen. Und ich habe ein paar Kollegen in meinem Kreis gehabt, die das geschafft haben. Und ich habe immer gesagt, ich will auch mal in den USA arbeiten. Und auch dieser Schritt hat sich dann irgendwie ergeben.
Drei Länder, drei Sprachen. Wie hast du das gemacht? Ist das privat gewesen, oder bist du arbeiten, oder bist du einfach über und hast wieder einen Job gesucht?
Es ist beim USA-Aufenthalt, was du gesagt hast, Mövenpick, das ist dann nach dieser Hotel Basel. Ich bin ja lange im Hotel Basel gewesen, 6 Jahre lang. Ich habe immer gesagt, ich will auf die USA arbeiten. Und kontinuierlich später und immer wieder die Hotellerie, es gibt also eine Hotellerie-Zeitschrift, auf der letzten Seite immer ins Rat geht vom Ausland auch. Und dann habe ich einmal gesehen, dass Mövenpick jemand sucht für USA, Kanada und USA. Und dann habe ich mich beworben. Und etwa 3 Wochen später läutet mir jemand an und sagt, «Ciao, Emma, das ist der Thomas.» Und ich sage, «Ali, Thomas, welcher Thomas denn?» Dann sagt er, «Der Thomas Storch.» Und dann sagt er, «Du, der Name sagt mir etwas, wo kennen wir uns her?» Und er hat gesagt, «Ich bin mal der Vizedirektor gesehen im Hotel Euler, magst du dich erinnern?» Und ich sage, «Ah, ja, stimmt ja.» Und er ist vom Hotel Euler ins Mövenpick am Marktplatz. Und dann hat er mir angerufen und gesagt, «Du hast dich bei mir beworben.» Und ich habe gesagt, «Was, ich habe bei dir beworben? Ich weiss von nichts.» Und gesagt, «Doch, du hast dich doch in Amerika beworben. Ich bin schon seit 3 Jahren da und ich werde der Mr. USA werden, weil wir sind im Moment noch in Kanada, aber ich werde USA unter mir haben und ich suche noch Leute.» Und dann haben wir uns getroffen und, glaube ich, 4 Monate später habe ich bei ihm angefangen.
Ab wann ist der Punkt gekommen, wo man nicht mehr gefragt hat, ob du eine Ausbildung hast, sondern einfach auf das geschaut hat, was du gemacht hast?
Das war immer so gewesen bei mir. Wirklich immer so gewesen. Es hat wirklich... Ich tue vielleicht auch meine Ziele so setzen, dass sie erreichbar sind. Also ich will jetzt nicht der Doktor Phil werden, wenn ich nicht der Doktor Phil bin. Wenn ich weiss, okay, dort kann ich meinem Unternehmen einen Mehrwert bringen, dort haben die etwas von mir, dann habe ich auch gute Möglichkeiten. Das hat sich ergeben. Aber ganz ehrlich gesagt, es hat bei der Schnupperlehre zu der Lehrstelle angefangen, dann in die Restauration durch meine Schwester. Und nachher schlussendlich durch den Auftritt, den ich hatte im Hotel Euler, wo ich nachher in die Hotellerie gekommen bin, wo in der selbstmaligen Kaspar Ehmanns-Gruppe war. Die haben unter anderem noch das Hotel, an der Bahnhofstrasse in Zürich, Hotel Gotthard. Und die haben mich dann weitervermittelt ins Hotel Basel selbstmals. Ich musste mich eigentlich selten bewerben. Es hat sich immer irgendwie ergeben.
Wie du gut geschafft hast. Und Mövenpick, Toronto, Montreal, Boston, wie lange bist du jeweils gewesen?
Also die ersten 3 Monate in Toronto, weil Toronto hat es schon seit über 10 Jahren gegeben. Dort habe ich so ein bisschen meine Stage gemacht, um wieder drin reinzukommen. Dann haben wir eine Montreal-Eröffnung gemacht, dann sind wir 3 Monate in Montreal gewesen. Dort haben wir die Voreröffnung gemacht. Also man muss sich das vorstellen, dass das Restaurant immer noch im Bau war. Und das sind Restaurationen etwa mit 1000 Sitzplätzen, also sie sind relativ gross. Dann haben wir die Vorbereitung gemacht zu der Eröffnung. Wir haben die Leute müssen suchen, die Leute geschult. Und dann sind wir auf Boston, dann haben wir das Gleiche nochmal gemacht und dort bin ich dann 2,5 Jahre gewesen.
Jetzt hast du natürlich Erfahrung gehabt mit dem Schweizer Markt, mit den Schweizer Angestellten. Wie ist es denn im Ausland? Ich meine, andere Länder, andere Kulturen, andere Sitten, andere Arbeitsgesetze. Wie hast du dort reingekämpft?
Einmal mehr People-Business. Es ist so wichtig, People-Business zu haben. Also wenn du die Leute richtig kannst führen, dann kannst du sie in eine Sphäre reinbringen, die sie sich vorher nicht gedacht haben. Ich habe ganz am Anfang jemanden rekrutiert. Das war ein Brasilianer gewesen. Und ich hatte ja 3 Stationen gehabt, sicher rund etwa 25 Mitarbeiter gebraucht. Und er hat sich unglaublich eingesetzt. Und ist dann schnell mein Stellvertreter geworden, also sehr, sehr schnell geworden. Und er hat mir auch immer die Leute gebracht. Er hat das Netzwerk gehabt in seine brasilianische Community, also ich praktisch nur Brasilianer bei mir gehabt.
Und wie fest kannst du ein Schweizer Konzept im Ausland einfach eins zu eins umsetzen? Oder musst du dann auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die lokalen Gegebenheiten?
Also das Marshall-Konzept ist in USA wie in Kanada ein sehr grosser Erfolg von Anfang an, weil man in dieser Zeit das Live-Cooking noch nicht so kennt hat. Heute kennt man das natürlich überall. Mhm. Heute ist das Restaurant offen, man kann in die Küche hineinschauen. Aber vor allem die Amerikaner sind ausgeflippt. Also wenn die gesehen haben, dass wie du von Anfang an für ihre Waffles den Teig machst oder die Rösti, wir haben natürlich Schweizer Rezepte auch gehabt, logischerweise, was sie natürlich super gefunden haben. Das haben sie genial gefunden. Also, ich übertreibe nicht. Wir haben manchmal Line-Ups gehabt von einer Stunde, anderthalb Stunden, dass die Leute in ein Selbstbedienungsrestaurant gekommen sind.
Das klingt nach Erfolg. Wie ist es denn weitergegangen? Das muss ja dann wieder irgendwie bemerkt worden sein und irgendein neues Türchen muss aufgegangen sein. Oder hast du ein neues Türchen gesucht?
Das Türchen ist eher zugegangen, und zwar mit der Arbeitsbewilligung und der Aufenthaltsbewilligung. Also ich habe dann nach zweieinhalb Jahren keine Aufenthaltsbewilligung mehr bekommen von den USA, hat wieder zurück müssen nach Kanada, weil ich bin eigentlich in Kanada angestellt und entsendet von den USA. Habe gefunden, ja, erstens mal ist es eine finanzielle Sache gewesen, ich hätte alles selber müssen zahlen auf die Relocation.
Aber hättest du das, ist das nicht so, dass wenn du einen Arbeitgeber hast, der dort schafft, dass die das für dich besorgen? Musst du das selber schauen?
Nein, das hat schon Mövenpick für mich gemacht. Aber auch dort hat es einfach geheißen, ich bin zu wenig wichtig in meiner Funktion, als dass man mir jetzt eine Arbeitsbewilligung geben würde eine unbeschränkte Arbeitsbewilligung. Ja.
Und dann, wie bist du denn schlussendlich ins HR reingekommen?
Ich bin dann zurückgekommen von den USA, dann habe ich Stelle gesucht, bin das allererste Mal mit einem Stellenvermittler in Verbindung gekommen, bin zu der Firma gegangen, wo ich angestellt worden bin. Ist für mich natürlich mit knapp, was in Wien gesagt, etwa 48, habe ich gefunden, das ist eigentlich meine Chance, jetzt das einmal zu machen. Hat dann das dementsprechend angenommen und dann haben wir die Firma gegründet in Zürich. Ich bin hier in Basel gewesen und dann habe ich mir ein neues Gesicht müssen geben. Ich komme jetzt vielleicht einfach der Punkt, wo man sich im Construction Engineering Bereich gelandet bin. Weil meine anderen Kolleginnen und Kollegen haben schon gewisse Berufsfelder abgedeckt gehabt, wo ich auch früher schon gemacht habe. Dann hat es Überlappungen gegeben und gesagt, ich probiere Construction Engineering. Und bin dann wie die Jungfrau zum Kind gekommen, also mit einem super grossen Auftrag, dass sich eine Firma bei mir gemeldet hat, die gesagt hat, wir brauchen zwei Spezialisten, wir brauchen einen Flughafenexperten, also jemanden, der Flughäfen bauen kann, und wir brauchen einen Spitalbauspezialist. Und so hat sich der Stein ins Rollen gebracht und dann seither bin ich eigentlich jetzt verankert in dem Business, in dieser Branche.
Personalvermittlung im klassischen Sinn, da gibt es ja viele Firmen. Mhm. Du schreibst auch in deinem Blog, nennen sie mich altgebacken. Bezieht sich das auf irgendeine Arbeitsweise? Oder wie kommst du auf so eine Aussage?
Ich probiere natürlich auch immer, wenn ich einen Artikel publiziere etc., dass ich jetzt Aufmerksamkeit kriege. Das ist auch ein von den Artikeln gewesen, wo sehr viele Leute gelesen haben. Aufgrund höchstwahrscheinlich eben auch vom Nennen Sie mich Altgebacken oder Altbacken. Nein, bei mir ist es eher so, ich probiere, das ist eigentlich mein Leitfaden, ich will den persönlichen Austausch mit meinen Kontakten haben. Sei das jetzt jemand, der über mich eine neue Stelle sucht oder sei das Unternehmungen, die mir einen Auftrag geben. Und ich nutze die digitalen Medien als Mittel, als extrem gutes Hilfsmittel. Aber es geht bei mir, ich tue niemals empfehlen, weder eine Firma noch einen Kontakt, den ich nicht persönlich kennengelernt habe. Und das ist für mich eigentlich so, sagen wir es altbacken. Weil ich sehe immer wieder eben Leute, die vermehrt kommen, die sagen, ja, jetzt haben wir das digitalisiert. Das ist der Gamechanger in der Personalvermittlungsbranche, nur weil sie irgendein Tool haben, eine Software haben. Schlussendlich steht der Mensch dahinter.
Du gibst ja auch Tipps, Kontaktanfragen über Social Media.
Also LinkedIn ist für mich so und so. Ich bin 98% mache ich im LinkedIn für die Erstkontaktaufnahme. Für die Kontaktpflege von Leuten, die mich noch nicht kennengelernt haben oder die ich noch nicht kennengelernt habe. Ich habe jetzt lustigerweise auch wieder diese Woche hat mir jemand geschrieben, wir sind jetzt seit 8 Jahren bei LinkedIn vernetzt. Ich habe ihm immer wieder Informationen geschickt, er hat sich noch nie gemeldet und heute ist der Zeitpunkt, weil er möchte eigentlich einen neuen Schritt gehen oder einen neuen Weg gehen. Und das ist der Klassiker. Und von dem her ist für mich LinkedIn das Medium schlechthin.
Tust du Leute einfach anschreiben, die interessant sind, jetzt ohne Hintergedanken, sondern einfach mal einen Kontakt herstellen? Weil was mich wirklich nervt, ist, dass ich zuerst so finde, ja, so gut, komm. Und dann klickst du drauf und dann hast du eine Viertelstunde später hast die erste Angebot für irgendwelche komischen Sachen. Dann denke ich immer, das Verlinken und gerade wenn du etwas verkaufst, ist dann schon ein Unterschied.
Ja, ich glaube, das ist die Kunst, Kontakt aufzunehmen, Kontakt so zu pflegen, zu wissen, wie, was wollen die Leute, was wollen sie genau nicht. Und das macht es ja so einfach. Wir haben es ja früher schon mal ein Gespräch gehabt, zusammen, Alexander. Was hat Vorurteile? Meine Branche hat extrem viele Vorurteile. Und die kann ich natürlich nutzen, indem ich weiss, was alles falsch gemacht wird. Mhm. Aber es geht vielleicht auch dort darauf zurück, dass ich mich nicht als Verkäufer sehe. Ich sehe mich auch nicht als Headhunter. Wir sagen natürlich, ich kann mir selber nicht beschreiben, was ich bin. Ich mache zwar Headhunting, wenn ich eine Rekrutierungskampagne habe.
Entweder bringst du Firmen zu Leute oder Leute zu Firmen.
Genau. Und ich glaube, dort ist der feine Unterschied, das feine Gespür zu haben, wie tue ich mit den Leuten kommunizieren, dass sie sagen, hey, ich brauche es jetzt nicht, aber ich behalte es, weil irgendwann kann es ja mal sein, dass es mir eine Veränderung gibt. Und das macht auch den Unterschied, und vielleicht auch nochmal dort drauf zurückzukommen, wo man sich heute ganz allein bin. Also ich bin von einer grossen Firma, eine kleine, eine ganz kleine. Weil ich genau weiss, verkaufen kannst du nur, wenn du weisst, was der Käufer will. Und nicht, weil irgendjemand so etwas sagt, wie viel Umsatz du machen musst. Das ist der grosse Unterschied. Je lockerer als du selber kannst sein, desto mehr kommt nachher schlussendlich der Umsatz sowieso. Wenn du den Umsatz in den Vordergrund stellst, dann machst du von Anfang an unter Druck viel mehr falsch, als wenn du aber nicht den Umsatz in den Vordergrund stellst. Und das finde ich so schön heute. Aufgrund vom Alter auch natürlich, dass ich heute viel gelassener bin und keinen Umsatzdruck habe von irgendeiner Seite, wo ich muss sagen, ich muss das und das und das abliefern.
Eben, du machst das natürlich auch clever. Also ich habe gesehen, du hast einen Blog, wo du nützliche Informationen zur Verfügung stellst, wo man darf haben, ohne dass du schon etwas erwartest. Und so kannst du dein Know-how natürlich schon gut transferieren dann in einer Branche. Wie der Kunde, der gesagt hast, der dich immer wahrgenommen hat, die aber nicht gebraucht hat und jetzt, wo er jemanden braucht, weiss er, du bist gut.
Genau. Also das ist wirklich meine Absicht. Das ist auch die langjährige Erfahrung, wo ich weiss, es braucht unglaublich viel Zeit. Es braucht wahnsinnig viel Zeit. Es ist sehr, sehr viel Daily Grinding im Hintergrund, bis etwas rausschaut dabei. Aber wenn man weiss, es kommt etwas, weil es zeigt ja die Erfahrung. Und wenn man das Feedback kriegt von deinen Kontakten, dass du es richtig machst, dann brauchst du die Geduld. Und das ist auch wieder ein Vorteil, was natürlich ganze Haufen in meiner Branche nicht haben, weil sie den Druck haben, weil sie so schnell wie möglich so viel müssen abdrucken wie möglich. Und das ist bei mir natürlich, das macht mich natürlich viel entspannter. Und so kann ich eben die Kreativität, die ich vorher auch gesagt habe, kann ich ausleben. Ich habe die Idee, ich will diesen Post machen, ich will über das Thema einen Artikel schreiben. Dann muss ich niemals fragen, stimmt das für alle? Soll ich es jetzt so und so formulieren. Also ich kann frei von der Leber weg, wo ich das Gefühl habe, hey, da habe ich mir etwas überlegt dabei und das möchte ich gerne meinen Kontakt weitergeben, kann ich das machen. Und das ist das, was die Leute spüren. Der Frust in meinem Job ist, dass ich so einen Haufen mache und so wenig Resonanz habe. Aber der kleine Teil, der Resonanz gibt, das ist auch wieder das Highlight, das du am Anfang angesprochen hast. Wenn ich dann die Feedbacks kriege, hey Remo, du machst das einfach super so, oder? Ich meine, das kennen wir uns seit 5 Jahren, zwar nur per LinkedIn, aber ich komme jetzt zu dir, weil ich habe andere, die mich permanent anschreiben, wo du auch gesagt hast, das geht mir so auf den Nerv, weil ich habe dich weder angefragt, noch will ich wechseln, noch sonst irgendetwas. Und dann weiss ich, ich habe es richtig gemacht. Aber es braucht unglaublich Ausdauer und, ja, es braucht natürlich Geduld dementsprechend, ja.
Gehen wir vielleicht noch einmal so ein Beispiel durch. Nehmen wir jetzt an, es hört jemand zu, der sagt, jetzt bin ich seit 12 Jahren in einem Betrieb, ich würde gerne mal etwas anderes sehen. Was passiert denn?
Dann gibt es eigentlich in der Regel ein erstes Gespräch. Also wenn es in Basel ist, eigentlich meistens physisch, wenn das möglich ist für die Person. Wenn es weiter weg ist, nutze ich die Medien natürlich auch für einen Videocall, weil ich habe es auch gemerkt, die Leute sagen, hey, weißt du, ich mache lieber einen Videocall, wenn ich daheim bin, als dass ich irgendwie noch in einen Kaffee muss fahren, um den Riebel zu treffen oder so irgendwie. Das ist natürlich für beide ein grosser Vorteil. Und dann wird frei von der Leber einfach miteinander geredet, wie wir jetzt reden. Und ich finde das so cool, dass ich habe immer so schnell einen guten Draht zu den Leuten. Die Leute öffnen sich, aber ich glaube, es kommt auch darauf an, wie du dir selber gibst. Dann erzählen sie mir, was sie heute machen, wo sie heute stehen, warum sie ein bisschen am Umschauen sind. Und dann tun wir eine Strategie ausarbeiten, wie wir vorgehen wollen. Und dann werden mir in der Regel die Unterlagen zugeschickt, damit ich mir noch besser ins Dossier einlesen kann, damit ich gewisse Fragen stellen kann, in welchem Projekt hast du geschafft, was hast du für einen Verantwortungsbereich gehabt, warum möchtest du gerne das und das machen und was sind deine Rahmenbedingungen, was ist für dich wichtig. Und dann kann ich diesen Personen dementsprechend sagen, ich habe die und die Unternehmungen, die ich kenne, die dich interessieren, wo man eben nicht auf dem Radar hat, wo aber top Projekte gestalten und ausführen. Und dann helfe ich ihnen dementsprechend auf dem Markt, das so zu suchen.
Dann ist eigentlich der beste Match, wenn du auf der einen Seite eine Firma hast, die jemand sucht, und auf der anderen Seite eine Einzelperson, die eine Firma sucht, und du findest die passen zusammen. Wie viel Prozent ist das und wie viel Prozent musst du denn trotzdem den Markt anschauen, um etwas zu suchen?
Ja, ich würde sagen, in 40% muss ich schon noch suchen. 40-50% muss ich schon noch suchen.
Aber dann gehst du den klassischen Weg. Dann schaust du mal, was du mit ihm erarbeitet hast, und dann suchst du für ihn und tust mal aussortieren und sagst, schau, da habe ich. Und wenn du dann etwas hast, machst du dann du den ersten Kontakt zur Firma oder tust du nur vermitteln und er meldet sich dann?
Nein, der erste Kontakt läuft dann immer über mich. Ja.
Dann tust du mal so ein bisschen wie abchecken.
Genau.
Wohin geht die Branche? Du bist jetzt schon so lange dabei. Wie hat sie sich verändert? Wo stehen wir heute? Ich meine, Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Und wohin geht es noch?
Also ich denke, auf dem Niveau, wo ich Vermittlungen machen kann, ist es schon so, dass es alles wie mehr Leute braucht, die Empfehlungen geben. Also ich denke, ich bin in der richtigen Nische, dass ich die nächsten paar Jahre hier noch meinen Platz finden darf.
Aber dann kannst du eigentlich sagen, die Branche ist krisensicher im Moment. Du lebst echt von der Krise. Je weniger Leute jemanden finden, desto mehr brauche ich dich.
Das ist so. Also ich habe natürlich beide Sachen mitgekriegt. Ich habe natürlich im 2008 die ganze Finanzkrise mitgekriegt, mit den ganzen Rezessionen, die wir da noch dementsprechend noch hatten. Was geheißen hat, wir haben einen Haufen Entlassungen. Wir haben 4,5-5% Arbeitslosigkeit gehabt. Dort haben wir einen ganzen Haufen qualifizierte Dossier auf den Tisch gehabt, wo wir dann einfach nie einen unterbrochen haben und niemanden gefunden haben. Heute geht es in die andere Richtung, aber ich lebe diese Situation natürlich mehr für mich, weil das Gold sind meine Kontakte, die ich habe, wo ich dementsprechend Unternehmungen suchen für sie, die sagen, jetzt mache ich den Schritt aus dieser Anstellung in eine andere.
Noch zum Schluss einen kleinen Abstecher in dein Privatleben. Du hast vorher gesagt, Fasnacht. Mhm. Irgendwo hast du mal das Wort benutzt. Wo bist du? Bei wem bist du? Was machst du?
Also ich bin mal ursprünglich in der Gundeliklicken aufgewachsen, wenn ich alles in Gundeli gemacht habe.
Ja, ich merke, du bist da also verwurzelt.
Genau. Bin dann aber mal zu der Ueli 1876, das ist eine bekannte Trommelgruppe. Und da haben wir uns dann aber so vor 12 Jahren, glaube ich, haben wir einen kleinen Kern, haben sich daraus rausgelöst. So aus der klassischen Geschichte, Altersgenerationskonflikt, die einen mögen nicht, wenn nicht so, und die Jungen wollen noch ein bisschen etwas und so, Tradition, und dann haben wir uns dort losgelöst. Man nennt uns Hörnli, wir haben allerdings keinen Namen, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir haben keinen Namen.
Was machst du, wenn du nicht am Arbeiten bist?
Wenn wir am Trommeln und am Schlagzeug spielen, ich habe mir vor 4 Jahren einen Traum erfüllt, also nicht einen Traum erfüllt, sondern eigentlich mal selber mal den Finger rausgenommen, wenn man so darf sagen, zum sagen, so, und jetzt mach das. Seit 30 Jahren will ich gerne Schlagzeug spielen und habe vor 4 Jahren angefangen, selber Schlagzeug spielen, da bin ich intensiv dran.
Aber nur für dich, nur zum Lehren?
Nur für mich, ich bin im Keller.
Ohne Band?
Ohne Band, ich habe Kopfhörer an. Das ist wieder Digitalisierung, oder? Heute kannst du natürlich, sehr viel selber beibringen. Yeah. Und das macht recht viel Spass, braucht Disziplin, gehört dazu zum Ausdauertraining, das ich für meinen Job auch brauche. Und eben auch für Disziplin, aber dir deine Pläne schmieden, damit du deine Ziele kannst erreichen. Und ob ich dann mal in einer Band spiele, jetzt bin ich 56, vielleicht holt mir mal jemand zum Keller raus.
Also ich würde sagen, nutz doch das unglaublich offene Mikrofon hier zum... Kannst du ja nur Beruf machen.
Ich nehme jetzt mal Kollegen, meine Trommelkollegen haben mir Schlagzeugstunden geschenkt auf den Geburtstag. Ich gehe jetzt mal aus dem Keller raus, gehe in einen anderen Keller, aber mit einem richtigen Schlagzeuglehrer, also mit einem physischen Schlagzeuglehrer.
Wenn du jetzt von 0 bis 10, wo würdest du dich schon?
Das ist schwierig zu sagen. 3.
Okay, bescheiden. Also gut.
Also ich glaube nicht, dass man mich gerade in eine Band aufnehmen kann. Ja, aber das ist auch da, das ist ein Weg, wo man zusammen gehen kann, auf jeden Fall.
Aber es ist ein guter Moment zum Abschalten.
Sehr schön.
Ja. Also, du, ich danke dir für den Blick in die Kulisse. Ich glaube, die Branche wird noch viel erleben in den nächsten Jahren. Und du wirst dran sein und uns hoffentlich berichten, wie es weitergeht.
Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke schon vielmals. Das war der Remo Riebel, der geschäftsführende Inhaber von der Plankraft AG.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.